Ich möchte das Wort Gottes lesen, das uns zum Thema gedient hat und wo uns dieser wunderbare Gottesname, der Gott aller Gnade, entgegenkommt. 1. Petrus 5, Vers 10 bis 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Er selbst, das heißt er in eigener Person und mit seinem vollen göttlichen Einsatz. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, so sei es. Von diesem Gott aller Gnade wollen wir heute Abend etwas hören nach dem Neuen Testament und gleichzeitig über die Wirkungen der Gnade und ihre Absichten. Ich könnte Ihnen jetzt gerne etwas erzählen, wie die Gnade mich gefunden hat und wie die Gnade in meinem Leben wirksam wurde, aber ich halte das für müßig. Denn die Biografien, auch die geistlichen Biografien der Heiligen, sind nicht übertragbar. Vielmehr halte ich es für besser, wenn wir das Wort Gottes befragen und nach dem Wort Gottes etwas über die Gnade Gottes hören. Das erste wäre: Wir sind durch Gnade auserwählt, berufen und von Gott abgesondert. Wenn man die Frage stellt, wann ist das geschehen, dann werden viele Gotteskinder sagen, damals, als ich mich bekehrt habe. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Die Gnade Gottes hat uns gefunden in einer Zeit, als wir noch gar nicht existiert haben. In 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 9 heißt es: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal gemeinsam mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit einem heiligen Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor äonischen Zeiten gegeben wurde. Vor den Zeiten der Äonen, der Zeitalter Gottes und des göttlichen Heilsplanes. Jetzt aber geoffenbart worden durch die Epiphanie, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Epiphanie heißt Eintreten in die Sichtbarkeit, in die Fassbarkeit durch unsere menschlichen Sinne, und das gibt es zweimal in der Heilsgeschichte, diese Epiphanie Jesu Christi. Einmal während seines Erdenwandels, wo er hörbar und sichtbar und betastbar war, wo er ergriffen werden konnte, und einmal bei seiner Wiederkunft, wo er wieder eintritt in die Weltgeschichte und sichtbar werden wird für alle Völker. Aber die wichtige Aussage in diesem Text: Die Gnade ist uns gegeben worden nach dem göttlichen Vorsatz vor allen Zeiten der Äonen. Und das hat sich dann realisiert, als wir dieses kostbare Gottesgeschenk der Gnade in unserem Leben angenommen haben. Nebenbei gesagt, die Prinzipien der Auswahl Gottes, das ist nicht nach unserer Würdigkeit geschehen, sondern wie wir es in 1. Korinther 1 hören, hat Gott das erwählt, was schwach ist, was nichts ist, was unedel ist, was töricht ist und was verachtet ist. Und der Apostel Paulus sagt, es gibt nur wenige in der Gemeinde Gottes, die weise sind, die edel sind in ihrem Charakter. Ja, die gibt es auch, aber nur wenige. Nur wenige einflussreiche und geachtete. Auch für diese Brüder sind wir dankbar, wie für einen Dr. Lukas oder für viele andere in der Kirchengeschichte. Aber die Vorauswahl Gottes geschah nicht nach Würdigkeit, sondern nach Erbärmlichkeit, denn er ist der Gott der Barmherzigkeit, reich an Gnade und Barmherzigkeit. Nun gleichen wir oftmals dem mittelalterlichen Apotheker. Der hatte einen Riesenschrank mit vielen kleinen Kästchen. Und so machen wir es auch mit unserer Bibel. Wir wissen alles ganz genau und präzise einzusortieren. So wie der Apotheker seine Chemikalien und Kräuter. Da wissen wir, und das mag durchaus berechtigt sein, die Gemeinde des Leibes Christi ist auserwählt vor Grundlegung der Welt. Israel ist auserwählt von Grundlegung der Welt an. Ja, und der Apostel Paulus gehört offensichtlich weder zur ersten noch zur zweiten Gruppe, denn er wurde abgesondert von Gott und berufen und erwählt von seiner Mutterleibe an. Gehört er nun zum Fußvolk, zu der geringsten Elite, möchte lesen Galater 1, Vers 15. Als es aber dem Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, also nicht nur vor meinen Augen, sondern in mich hinein zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen evangelisierte, ging ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Und da möchte ich Ihnen einmal sagen, wie wir in diesen Dingen etwas biblischer denken sollten. Der Apostel Paulus hat zweimal nach der Apostelgeschichte seine Dienstanweisung genannt. Und er fand seine spezielle Dienstanweisung in Jesajas 49, dem sogenannten Evet Yahweh-Lied, das von dem Messias handelt und seiner Sendung, das von der zukünftigen Sendung des erlösten Israels handelt und das auch von der Sendung der Frühgeburt aus Israel, also des Apostels Paulus, spricht. Und das ist der Grund, warum er es hier erwähnt, ich bin berufen von meiner Mutterleibe an. Höret auf mich, ihr Inseln, heißt es dort in Jesajas 49, merket auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Jahwe hat mich berufen von Mutterleibe an, hat von meiner Mutter Schoße an meines Namens Erwähnung getan. Und so will er darauf hinweisen, schon im Galaterbrief, dass diese Aussagen des Propheten auch von ihm gelten. Und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt in dem Schatten seiner Hand, und er machte mich zu einem geklätteten Pfeile, hat mich verborgen in seinem Köcher. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei Jahwe und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht Jahwe, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzuführen. Und Israel ist noch nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen Jahwes, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Das ist die Dienstanweisung des Apostels Paulus und des Messias und des zukünftigen Heils- und Missionsvolkes Israel. Zweitens, die fundamentale, grundlegende Gnade Gottes errettet uns, denn wir leben immer noch in den Tagen des Heils und des Heilsangebotes Gottes. Wir haben deshalb dieses schöne Jugendlied gesungen. Ich bin einer, den die Gnade fand. Und der Apostel Petrus sagt einmal, wenn wir nicht fruchtleer und träge bleiben wollen bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, dann sollten wir uns befleißigen, diese Dinge auszugestalten und sollten dabei die Reinigung von unseren vorigen Sünden nicht vergessen. Das kann durchaus auch einmal seelsorgerlich so gemeint sein, dass wir nicht ständig Vergangenheitssünden mitschleppen, ohne sie einmal zu bereinigen im seelsorgerlichen Gespräch und im Gebet und in der Beugung vor Gott. Aber es wird vor allem in der Weise gemeint sein, dass wir nicht vergessen sollten, um welch hohen Preis wir erkauft worden sind und wie das in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist, als die Gnade Gottes uns gefunden hat. Was waren das für große, leuchtende Tage bei den allermeisten von uns, wo wir dann hineingewachsen sind in dieses kostbare Geschenk Gottes, in die Gnade Jesu. Und wenn wir das vergessen, wenn wir uns nicht beständig daran erinnern, um welch hohen Preis wir erkauft worden sind, dann könnte es sein, dass wir fruchtleer bleiben, was die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus anbetrifft. Die Quelle dieser Gnade, die in der gegenwärtigen Heilszeit zur Verfügung steht, ist einmal im Vater und einmal im Sohn, in völliger Wesensgleichheit und Übereinstimmung wird dies ausgesagt. Auch in völliger Übereinstimmung zwischen dem Apostel Paulus und dem Apostel Petrus. Das erste, das Zeugnis des Apostels Paulus, Epheser 2, 1 bis 5. Auch euch, die ihr einst Tote waret in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst euren Wandel führtet, nach dem Äon dieses Kosmos, nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Autorität der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Auch euch hat Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Hier wird also Gott, der Vater, als die Quelle der Barmherzigkeit und Gnade geschaut und in völliger Übereinstimmung dann der Sohn Gottes. 1. Petrus 1, 3 bis 4. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren oder von oben gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelkbaren Erbteil, das in den Himmeln für euch aufbewahrt ist. Also hier die Quelle der Gnade, der Barmherzigkeit, der Wiedergeburt, des neuen Lebens, die Auferstehung Jesu Christi. Es war der Theologe Walter Künneth, der auch für die Bekenntnisbewegung gearbeitet hat, der in einem schwierigen theologischen Buch über die Auferstehung Christi gezeigt hat, dass hier in der Auferstehung ein ganz neuer Heilsabschnitt beginnt, mit ganz neuen Segnungen. also die Auferstehung Jesu Christi als die Quelle der Gnade. Drittens, die heilbringende Gnade erzieht uns. Nun, vor diesem Erzieher, vor diesem Pädagogen, hat die Klasse schon ein anderer Pädagoge geführt und hat sie vorbereitet. Das war der Pädagoge des Gesetzes. Im Galaterbrief wird uns das ja ganz deutlich von dem Apostel Paulus gesagt, dass das Gesetz ein Pädagoge auf Christus hin war. Das war die Absicht Gottes mit dem Gesetz, denn es sollte überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und daran knüpft sogar der Heilige Geist an, wenn er ungläubige Menschen in das Heil hineinführen will, dass er sie zunächst überführt von der Sünde, die darin besteht, dass sie nicht an Christus glauben, von der Gerechtigkeit Gottes, die darin besteht, so sagt es Johannes, dass der Christus erhöht worden ist zur Rechten des Vaters, als Sohn Gottes unter Beweis gestellt, und dass er überführt vom Gericht, nämlich, dass der Fürst dieser Welt, der Satan, schon gerichtet ist durch das Kreuz Jesu. Und nun übergibt Gott dieses Erziehungsamt einem neuen Pädagogen, einmal dem Heiligen Geist und dann der Gnade, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Ich weiß noch, wie in Nordrhein-Westfalen die neuen Richtlinien herauskamen. Wir nannten es das grüne Wunder, weil diese Richtlinien einen grünen Einband trugen. Da hat man nun mit viel Fleiß die einzelnen Erziehungsziele herausgestellt und erarbeitet. Und da sind wir gespannt, was für ein pädagogisches Programm und welche Erziehungsziele die Gnade Jesu hat. In Titus 2, Vers 11 bis 14 steht nämlich die wunderbare Aussage, dass die Gnade uns erziehen will, dass sie eingesetzt ist nach dem Pädagogen des Gesetzes, der die Vorbereitung geleistet hat, nunmehr um die Fülle zu bringen. Titus 2, 11 bis 14. Und diese Erziehung wird sicher auch verbunden sein mit Lob und mit Lohn, aber auch mit Zucht und vielleicht sogar manchmal mit Strafe. Das sagt uns das Wort Gottes. Dort heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Sie erzieht uns. Die Gnade erzieht uns. Sie will nicht einfach, dass wir dahin stolpern und dass wir nach eigener Fasson und Auffassung unsere geistliche Biografie durchsetzen, sondern wir stehen unter ihrer Erziehung, unter ihrer Züchtigung, manchmal sogar unter ihrer Zucht. Und nun hat diese Gnade Jesu wunderbare pädagogische Erziehungsziele. Sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottselig leben, in dem jetzigen Äon, in dem jetzigen dunklen und bösen Zeitalter. Besonnen, das heißt in einer heiligen Nüchternheit. Das steht Gläubigen gut an. Auch gerecht. Gerechtigkeit sollte unser Glaubensleben zieren. Ungerechte Gläubige, die gehören nicht in dieses Programm des Heiligen Geistes durch die Gnade Jesu. Und dann sollten wir gottselig leben. Und hier fällt der Begriff, der 12-mal in den apostolischen Briefen erscheint, von der Eusebia. Ein merkwürdiges Wort von unserer Frömmigkeit, das eigentlich bedeutet, eine fromme Gottesfurcht und eine frohe Gottesfurcht. Ein scheinbarer Widerspruch. Gottesfurcht hat nichts zu tun mit zitternder Angst, sondern kann mit einer ganz großen Freude verbunden sein, so wie es bei dem Messias war, bei dem der Heilige Geist als letzte Frucht ausgestaltete, die Furcht des Herrn. Und dann heißt es, des Messias Wohlgefallen wird an der Furcht des Herrn sein. Das ist Eusebia, Gottseligkeit, eine frohe Gottesfurcht, die nur eines scheut, diesem Gott ins Angesicht zu lästern. Also die Erziehungsszene, noch einmal, die Gnade Gottes erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Das ist also die Hoffnung, eine Pädagogik, die nicht mit Hoffnung verbunden ist. Das Ziel zu schaffen und dem Lehrer wohlzugefallen, dem Erzieher, ist irgendwie mangelhaft und korrupt. Und so werden uns hier die großen Hoffnungsziele aufgezeigt, dass wir erwarten die glückselige Hoffnung und Epiphanie, die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Hier wird Jesus Christus Gott genannt. Und das wollen wir ganz stark unterstreichen. Dieser hat sich selbst für uns dahingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich reinigte ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Wer hat das geschrieben? Petrus, Jakobus, Paulus. Dieses rede und ermahne und weise zurecht mit allem Nachdruck. Niemand verachte dich. Das ist nun die heilbringende Gnade, die uns erziehen will, und die Ziele der Gnadenpädagogik. Das vierte. Am Gnadenthron finden wir Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Rechtzeitige Hilfe ist geistliche Vorsorge für Krisenzeiten. Wir neigen ja alle dazu, dass wir immer nur in der allerhöchsten Not im Gebet die Notbremse ziehen, auch wenn es dafür eine Geldstrafe gibt, wenn man das im Zug tut. Nicht wahr? Da warten wir, bis es gar nicht mehr anders geht und wir haben alle anderen Quellen erschöpft, der Eigenhilfe und der Hilfe anderer. Nein, hier werden wir aufgefordert, zum Gnadenthron Gottes herzuzutreten, damit wir rechtzeitige Hilfe empfangen für Krisenzeiten. Hebräer 4, Vers 14 bis 15 steht dieses Wort. Nein, Hebräer 4, 14 bis 16, Entschuldigung. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesum, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Dieses so lasst uns, das ist gewissermaßen ein Lieblingsbegriff, ein Lieblingsausdruck des Schreibers des Hebräerbriefes. Denn wir haben keinen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermöchte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist und in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit herzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Da werden wir fragen, wo ist denn dieser Thron der Gnade zu finden? Für den Priester und den hohen Priester im Alten Bund war das ganz klar. Wenn er hindurchgegangen war durch den Vorhof, vielleicht dort Opfer dargebracht hat am Misbeach, am Brandopferaltar, sich dann hernach gereinigt hatte in dem großen Wasserbecken, hineinging in das Heiligtum und dort das Licht des siebenflammigen Leuchters gewahrte und das Räucheropfer darbrachte auf dem Weihrauchaltar, vielleicht auch von den Broten aß, von den Schaubroten, dann ging er noch weiter, wenn er der Hohepriester war. Und im Allerheiligsten fand er dann die goldene Bundeslade mit ihrer Anklage. Denn im Inneren der Bundeslade lagen die Tafeln des Gesetzes, der Gebote Gottes. Aber darüber war eine schwere goldene Abschlussplatte gebreitet und auf dieser Abschlussplatte wurde am großen Versöhnungstag das Blut des Opfers gesprengt, gleichsam als ob mit diesem Sühnedeckel, so wie man diese Abschlussplatte nannte, die Sünde bedeckt würde und damit auch die Anklage des Gesetzes. Und diesen Sühnedeckel nannte man auch Kisse Yahweh, Thron Yahwehs, weil auf diesem goldenen Deckel die Energiewolke Yahwehs erschien, die Shekinah, und er aus dieser Wolke heraus mit Moses sprach, weshalb man das Allerheiligste auch die Wortzelle nannte oder den Sprachort. Das war für den Schreiber des Hebräerbriefes der Anschauungshintergrund für den Thron der Gnade. Im Neuen Testament wird dieser Sühnedeckel genannt. An einigen Stellen, es sind drei Stellen, die ich kenne. Eine möchte ich wenigstens vorlesen, nämlich aus Römer 3. Ab Vers 25, wo uns gesagt wird, dass in diesem blutbedeckten Sühnedeckel, der die Anklage des Gesetzes zum Schweigen bringt, Jesus Christus abgebildet ist und geschaut wird. Römer 3, ab Vers 25 oder ab Vers 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat als einen Gnadenstuhl oder als einen Sühnedeckel. Hilasterion heißt das im Griechischen. Durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der zuvor geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Hier wurde also in der Vergangenheit vor dem Tode, vor der Versöhnung durch Jesus Christus, die Sünde einmal unter die Geduld Gottes gestellt und gleichsam bedeckt. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. So heißt es wörtlich in diesem schwierigen Text. Also der Sühnedeckel ist Jesus Christus, der wahre Gnadenthron und Gnadenstuhl, zu dem wir mit Freimütigkeit und Freudigkeit und ohne alle falschen Hemmungen hinzutreten dürfen, weil er uns den lebendigen Weg dorthin eröffnet hat, damit wir Gnade empfangen und auch suchen zur rechtzeitigen Hilfe. Und ich hoffe, dass wir das immer wieder tun, damit wir zugerüstet werden auch für das, was zukünftig in unserem Leben geschieht. Denn die begierig aufgenommene Gnade Gottes macht das Herz fest. Hebräer 13, Vers 8 bis 9. Jesus Christus ist in seinem Wesen derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht hinwegreißen durch buntfarbige und fremdartige Lehren. So heißt es wörtlich. Diese irreführenden Lehren, die auch endzeitlich immer mehr auftreten werden, sind buntfarbig, schillernd, aber sie sind fremdartig. Sie entstammen letzten Endes dämonischen Quellen. Lasst euch nicht hinwegreißen durch buntfarbige und fremdartige Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Ja, das wünschen wir uns doch hoffentlich alle in dem Auf und Ab unserer seelischen Gefühle, in dem hin und her geworfen werden zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, dass endlich nicht nur unser Geist das Heil in Christo Jesu klar erfasst, sondern dass auch unser Herz und unsere Seele durch Gnade befestigt werde. Martin Luther hat das fast noch schöner übersetzt. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ja, das kann die Gnade Gottes bewirken, damit wir keinen Mangel an der Gnade haben. Denn das gibt es auch. Das gibt es auch. Hebräer 12 weist uns darauf hin, in Vers 14 und 15. Jaget dem Frieden nach mit allen und dem Geheiligtsein, ohne welches niemand den Herrn schauen wird. Indem ihr darauf achtet, dass nicht jemand an der Gnade Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Also nicht nur wir selbst werden beunruhigt und verunreinigt, sondern viele neben und mit uns. Das ist die große Gefahr, dass wir andere in unseren Mangel und in unseren Abweg mit hineinreißen. Und deshalb die wunderbaren Angebote Gottes, dass die Gnade, die uns angeboten wird, unser Herz festmachen kann. Was aber, wenn wir Gnade versäumt haben, verscherzt haben oder verspielt haben? Ich frage mich manchmal, was sind eigentlich die Ziele unseres Reisedienstes hin und her und überhaupt unseres Dienstes am Wort, gleich wo er geschieht? Ganz gewiss auch eine Förderung des Wachstums in der Erkenntnis, aber auch des Wachstums in der Gnade. Und deshalb ist es so außerordentlich wichtig, dass es in der Gemeinde Gottes nicht nur Lehrer gibt, sondern Hirten. Und ich sage immer wieder gerne, dass mit der Lehrgabe durchaus auch ein seelsorgerliches Hirtenwort verbunden sein muss. Und dass mit der seelsorgerlichen Hirtengabe auch gesunde Lehre Hand in Hand gehen muss. Lehrer und Hirten. Als der Lazarus aus dem Tode herausgerufen worden war, er schwebte ja aus dem Grabe heraus, er, der schon in Verwesung übergegangen war. Da ist das ein Gleichnis für jenes Ereignis, wo Gott uns, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen, lebendig gemacht hat, durch den Ruf seines Christus. Aber das hat eben nicht genügt. Der arme Mann konnte nicht gehen. Deshalb sagte Jesus zu den Umstehenden, löset ihn auf, löset die Totenbinden ab, damit er gehen kann. Und das ist nun auch sonderlich die Aufgabe der Hirten in der Gemeinde Gottes. Dieser Dienst der Seelsorge. Der Apostel Paulus hat einmal eine Antwort gegeben auf die Frage, was ist eigentlich das Ziel unseres Dienstes? Wir haben ja die Frage gestellt, was ist es, wenn wir Mangel an der Gnade haben, wenn wir Gnade versäumt, verscherzt oder gar verspielt haben? In 2. Korinther 1 führt er dazu aus, in Vers 13 bis 15, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr kennet oder auch anerkennet. Ich hoffe aber, dass ihr es bis zum Ziel hin anerkennen werdet. Gleich wie ihr auch uns, jedenfalls zum Teil, anerkannt habt. Jedenfalls zum Teil. Denn wir sind euer Ruhm, so wie ihr der unsrige seid am Tage des Herrn Jesus. Das wird wunderbar sein, wenn die vollendete Gemeinde ohne Flecken und Runzeln und ohne dergleichen etwas von Christus, seinem Gott und Vater, dargestellt wird. Da wird auch Paulus seine von ihm gegründeten Gemeinden wieder treffen in dieser vollkommenen Schönheit. Und dann wird er sagen, ihr seid mein Ruhm. Und in diesem Vertrauen wollte ich schon früher zu euch kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet. Es gibt also immer wieder einen neuen Anfang. Es gibt eine zweite Gnade, einen zweiten Gnadendurchbruch. Und das möchte ich einmal denen sagen, die müde geworden sind in ihrem geistlichen Leben, die erschlafft sind, dass wir uns doch diese zweite Gnade schenken lassen. Und dass wir, die wir am Worte dienen, dafür sorgen, dass immer wieder auch diese erneute Gnade vermittelt wird. Dazu sollte der Dienst dienen. Und dazu möchte ich noch lesen aus Jakobus 4, Vers 1 bis 6, wo uns dieser Apostel vorgestellt wird, als ein wahrer Seelsorger, ja geradezu als ein Psychologe. Denn es gibt auch eine geistliche Psychologie. Jakobus 4, Vers 1 bis 6. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Das ist eine alte psychologische Regel, dass wenn man Lüste und Begierden verdrängt und gewaltsam abschiebt, dass sie dann an anderer Stelle wieder hervorkommen. Nämlich in Form von Streitigkeiten, Zank und Kriegen. Ihr gelüstet und ihr habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnet nicht erlangen. Ihr streitet und krieget. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Das, was Gott euch neu schenkt an Gesundheit und vielleicht an Vermögen und an neuer Kraft. Ihr Ehebrecherinnen, und damit werden auch die Männer angeredet, nicht nur die Frauen. Ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgend ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar? Oder meinet ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Und nun muss es eigentlich heißen, ohne Fragezeichen, der Geist ersehnt eifersüchtig, der in uns wohnt. Gottes Ziel, oder wie Menge es übersetzt hat, der Geist hegt ein eifersüchtiges Verlangen. Er, der in uns wirkt, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde, natürlich auch Tag für Tag und Stunde für Stunde. Er hat ein Ziel und seine ganze Sehnsucht, ja seine Eifersucht ist darauf gerichtet, diese Ziele zu erreichen. Und dann kommt das Wort, er gibt aber größere Gnade. Das ist die zweite Gnade, von der auch der Apostel Paulus geredet hat. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Er gibt größere Gnade. Was für eine wunderbare Verheißung. Und dann bleibt bei uns allen noch ein letzter Rest von Mangel. In der Gnade ja vielleicht sogar ein großer Mangel an Gnade. Und je älter wir werden, umso mehr und umso schmerzlicher empfinden wir das, auch im Rückblick auf unser vergangenes Leben, das ja bekanntlich im Alter immer bunter und immer klarer in unsere Erinnerung eintritt. Da kommen wir nun eines Tages, um dem Herrn zu begegnen, wenn er uns abholt, entweder durch den Tod oder durch die Entrückung und dann in der Auferstehung, vielleicht mit einem großen Mangel an Gnade. Mangel an Gnade werden wir alle mitbringen. Da gibt es nun eine kostbare, wunderbare Verheißung für jenen Tag. 1. Petrus 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, eures Denkens. Nun, wenn Griechen in den alten Zeiten in der Olympiade antraten, da haben sie das meistens nackt getan. Aber wenn sie ein Gewand trugen, als Krieger oder als Sportler, dann mussten sie, damit sie nicht strauchelten, dieses Gewand emporheben und mussten es gürten. Und so ist es mit unserem Denken. Unsere Gesinnung, unser Denken, aber auch unsere Gefühle brauchen eine heilige, von Gott gegebene Disziplin. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Also wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird er seiner Gemeinde Vollendungsgnade mitbringen, die all das vollendet, ergänzt und erstattet und zum Ziele führt, was hier nur in Schwachheit und anbruchhaft in unserem Leben verwirklicht werden konnte. Was ist das doch wunderbar? Die Gnade, die euch mitgebracht wird, könnten wir sagen, bei der Offenbarung Jesu Christi. Und in Vers 5 des gleichen Kapitels ist von dem Erbteil geredet, das in den Himmeln für uns aufbewahrt ist, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereitsteht, in der Endzeit geoffenbart zu werden. Die Errettung in der endgültigen Zuteilung der Gnade. Ich werde heute Abend etwas eher schließen. Ich will zum Schluss dann noch auf etwas hinweisen aus Epheser 2. Dort wird von der vollendeten Gemeinde geredet. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, dass wir ja alle noch einmal vor das Gericht Jesu Christi gestellt werden müssen, dass wir ihm noch einmal Auge in Auge gegenübergestellt werden, damit ein jeder gerichtet werde über dem, was er getan hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Und dann ist dieses Gericht zwar kein Verdammungsgericht, aber auch nicht nur ein Preisrichterstuhl, sondern da wird noch einmal das verbrennen müssen, was nicht Bestand hat vor den Augen Jesu Christi. Und ich bin sehr froh darüber, dass es dieses endzeitliche Reinigungsgericht geben wird, denn nur so kann es geschehen, dass wir dann, wie der Apostel Paulus es sagt, ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas als Gemeinde Gottes vollendet dastehen und dass er uns dann hinübertragen kann vor den Thron seines Gottes und Vaters, denn selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das werden wir dann, was für ein Augenblick, wenn wir den Vater sehen, geleitet von Jesus, unserem Herrn, der die letzten Schlacken ausgebrannt hat, den letzten Mangel ergänzt hat. Und dann wird die vollendete Gemeinde Ausstellungsobjekt für die buntfarbige Gottesgnade werden. Jeder von uns gleichsam ein Musterexemplar auf der Mustermesse Gottes in den kommenden Zeitaltern. Jeder hat eine andere geistliche Biografie. Jeder hat die Gnade Gottes in einer anderen Weise empfangen. Und das ist nun wirklich im Worte Gottes so genannt. Und jenes Ausgestelltwerden der Gnade Gottes in den kommenden Äonen ist die Summe aller den Gliedern Christi verliehenen und vollendeten Gnaden. Epheser 2, Abvers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit ihm auferweckt und mit ihm sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu. Und das griechische Wort kann auch heißen, aufweisen, darstellen, ja sogar ausstellen. Und deshalb bin ich zu dem Bild von der Mustermesse Gottes gekommen. Da wird einmal für alle heilsbegierigen Wesen, die durch die Gerichte gegangen sind, an der Gemeinde Gottes und ihren Gliedern das Vermögen der Gnade Jesu aufgezeigt, demonstriert und dargestellt. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Ich möchte schließen mit einem Wort aus 2. Korinther 9, 8. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk.